zweiten Abschnitt vom Buch Deuteronomium, Vaetranan, der eben wirklich, weil auch das erste Wort eben Vaetranan und ich flehte, sagte, da geht es auch nochmal um den verzweifelten Versuch Moses, doch Gott zu überzeugen, dass er vielleicht doch das Land betreten darf, aber funktioniert nicht. Und danach kommen dann eine ganz lange Mahnrede, eben auch Israel darauf zu verpflichten, die Tora zu halten und nochmal das Besondere der Tora, und die Besonderheit dieses Gottes, der die Tora gegeben hat, wird zum Ausdruck gebracht. Es wird auch nochmal erinnert an die Gabe der Tora am Sinai, die auch nochmal ja, in sehr heftigen Farben und auch durchaus furchterregenden Farben gemalt wird, wo auch nochmal sehr stark betont wird, dass bei dieser Offenbarung kein Bild zu sehen war. Also das Bilderverbot, dadurch kommt natürlich nochmal sehr stark heraus. Es werden dann nochmal die 10 Gebote, die wir ja schon in Exodus 20 hatten, wiederholt. Und der wesentliche Unterschied ist die unterschiedliche Begründung des Schabbatgebotes, das eben im Exodus mit der Schabbatruhe Gottes bei der Schöpfung begründet wird, während im Deuteronomium hier die Begründung ist, dass eben auch das Dienstpersonal und selbst die Tiere ruhen können. Und das passt auch so eigentlich insgesamt gut zu den Gesetzen des Buches Deuteronomium, dass immer wieder auch die sozialen Rechte der Schwachen einfordert. Und darauf folgt dann, und da haben wir einen längeren Text zu, das Schma Israel in Deuteronomium 6, das höre Israel, was man ja in gewisser Weise so als das jüdische Glaubensbekenntnis bezeichnen kann und aus dem auch ganz konkrete Gebote abgeleitet werden. Und es geht dann auch nochmal um die Ermahnung bei der Landnahme, sich nicht mit den Völkern, die da leben und die eigentlich auch vertrieben werden sollen, einzulassen, um eben nicht auch den Götzendienst selber zu üben. Das ist so im Groben der Inhalt unseres Wochenabschnitts. Und ich habe jetzt zunächst mal relativ zum Anfang des Abschnittes zu Deuteronomium 4,5 einen Text von Samson Raphael Hirsch genommen. Das entschließt sich auch so ein bisschen und auch im Gegensatz natürlich an zu dem, was wir letzte Woche hatten. Da hatten wir ja auch einen Text von Zvi Yehuda Kuk und haben gesehen, wie so das Gebot der Landnahme aktualisiert und in mancher heutiger jüdischer Theologie so ins Zentrum gestellt wird. Und wir sehen hier bei Samson Raphael Hirsch, einem orthodoxen deutschen Rabbiner des 19. Jahrhunderts, der noch gerade knapp vor der Entwicklung der zionistischen Ideen geschrieben hat, wie man die Dinge auch anders sehen kann und die Bedeutung des Landes auch irgendwo im Vergleich zur Tora relativiert. Also es geht zu dem Vers 4,5. Siehe, ich habe euch Gesetze und Rechtsordnungen gelehrt, wie mich Gott, mein Gott, verpflichtet, damit ihr danach handelt, inmitten des Landes, wohin ihr es in Besitz zu nehmen kommt. Also die Übersetzung hier habe ich von Hirsch übernommen, beim Kommentar enthält auch immer eine deutsche Übersetzung des hebräischen Textes. Und er schreibt dazu: Ihr seid das einzige Volk auf Erden, das Gesetze hatte, bevor es ein Land besaß. Und diese Gesetze sind die einzigen, deren Erfüllung nicht als Mittel zu einem Volksdasein und einer aus einem nationalen Boden zu schöpfenden nationalen Selbstständigkeit und Wohlfahrt, sondern als Zweck derselben dastehen. Jedes andere Volk wird ein Volk durch sein Land und schafft sich dann Gesetze für sein Land. Ihr aber seid ein Volk durch das Gesetz und erhaltet ein Land für das Gesetz. Alle anderen Gesetze sind aus der von dem Lande erzeugten Eigentümlichkeit des Volkes und seiner wechselnden Entwicklungsbedürfnisse hervorgegangen. Euer Gesetzgeber, der Mensch, aus dessen Händen ihr das Gesetz empfangen, hat euer Land nie gesehen, seinen Boden nie betreten. Das Gesetz ist das Absolute. Ihr und das Land seid das Bedingte. Nicht nach eurem und eures Landes wechselndem Geschicke hat das Gesetz sich zu wandeln, sondern nach eurer wandelnden Gesetzestreue wandelt euer und eures Landes Geschick. Mit dem Gesetz im Arme steht ihr als Volk an der Grenze des Landes, das ihr betreten sollt, um dort das Gesetz zur vollen Verwirklichung zu bringen. Mit dem Gesetze im Arm werdet ihr, einst des Landes zeitweilig verlustig, immer und immer wieder als Volk dastehen, das keine andere Bestimmung hat, als der Erfüllung dieses Gesetzes zu leben und des Augenblicks zu harren, der ihm wieder den Eintritt in das Land eröffnet, das ihm für die volle Erfüllung des Gesetzes gegeben. Ihr seid das Gesetzesvolk, Palästina ist das Gesetzesland. Nicht aber seid ihr das palästinensische Volk und Palästina ist nicht das jüdische Land. Also wenn Hirsch hier von Palästina spricht, ist das in der damaligen Zeit, also auch unter deutschsprachigen Juden und überhaupt unter europäischen Juden, also immer wenn sie nicht Hebräisch gesprochen haben, wirklich üblich, das Land als Palästina zu bezeichnen. Das hat sich erst mit der Gründung des Staates Israel geändert, aber bis dahin war das ein sozusagen völlig unpolitischer, könnte man fast sagen, Begriff und wurde also ziemlich unbefangen benutzt. Ja, sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Frau Dankowski.
Ich finde das ja einen sehr bemerkenswerten Ansatz, also auch einen sehr singulären Ansatz. Denn, also gerade zumindest in der Moderne geht ja, ich sag mal so überschlägig, fast jede Gesellschaft davon aus, auch im Sinne dessen, dass das Gesetz für den Menschen da ist und nicht umgekehrt. Also, dass man die Entwicklungen in der Gesellschaft, neue Herausforderungen und so weiter natürlich auch in der Abstimmung von Gesetzen, dass sich das dort niederschlägt. Also im Umkehr wäre dann meine Frage von diesem Ansatz ausgehend, der auch ja, ein großes Gewicht hat, denke ich mal, in seiner ja, Andersordnung der Verhältnisse. Wie weit geht das, beziehungsweise wie umfassend ist das auch für alle möglichen alltäglichen bis sonstigen Fragen, die einer gesetzlichen Regelung bedürfen?
Also Gesetz ist hier eigentlich immer die Tora. Das ist schon
Ja.
interessant, dass, obwohl heute ja viele auch sagen, es ist nicht gut, Tora mit Gesetz zu übersetzen, weil da so viele negative Assoziationen sind, aber Hirsch tut das relativ konsequent. Also er meint die Tora und damit eben das göttlich offenbarte Gesetz. Kein anderes von Menschen gegebenes Gesetz hätte eine solche Autorität. Aber die Tora ist natürlich, und das werden wir auch bei vielen Beispielen im Deuteronomium noch sehen, schon ein Gesetz, das eigentlich allumfassend ist, das Personenstandsrecht, Zivilrecht, Strafrecht natürlich alles enthält. Das haben wir ja auch zum Teil im Bundesbuch zum Beispiel schon gesehen. Also es ist im Idealfall zumindest ist es eigentlich so gedacht, dass die Tora wirklich für jede Situation des Lebens eine Antwort hat. Was natürlich auch dann in der mündlichen Tora ihre Weiterentwicklung erfordert, was hier, also sozusagen geht ja nicht drauf ein, weil das nicht das Thema ist, aber natürlich letztlich wandelt sich das Gesetz auch. Man muss das natürlich nur richtig rum verstehen. Wie er es sieht, nicht aufgrund von Zeitumständen, aber vielleicht doch aufgrund von neuen Erkenntnissen, wie man das Gesetz auszulegen hat. Da ist eine gewisse Spannung natürlich dabei. Einigen anderen Auslegern, die wir schon gehört haben, die eben auch die große Autorität der mündlichen Tora betonen, Dinge ja jeweils für die neue Zeit auszulegen. Frau Herritsch? Sie sind noch stumm geschaltet.
Die Frage ist ja, es steht geschrieben, ihr seid das Gesetzesvolk, Palästina ist das Gesetzesland und. Das ist ja ein sehr, sehr zentraler Satz, eine zentrale Aussage, was das eigentlich für die Palästinenser heißt.
Ja, an die hat natürlich Hirsch überhaupt nicht gedacht, sozusagen. Das, denke ich, war außerhalb seines Blickes für ihn. Also, und ich denke, auch so wie er schreibt, sieht er sich natürlich in der Zeit des Mose am Jordan und nicht in einer Zeit, das war ja eben, er hat ja geschrieben, bevor die zionistische Einwanderung nach Palästina begonnen hat und bevor der Konflikt ausgebrochen ist. Er sieht wirklich die Idealvorstellung der Tora, dass dieses Land sozusagen der Ort sein soll, wo die Tora verwirklicht werden kann. Und in dem Zusammenhang ist für die damalige Zeit schon klar, dass eigentlich kein Platz für die kanaanitischen Völker ist, die da sind. Das muss, würde ich sagen, nicht zwangsweise heißen, dass in der heutigen Zeit nicht auch Platz für ein anderes Volk sein kann. Denn die kanaanitischen Völker, wie wir auch hier mal wieder dauernd hören, die sind deswegen das Problem, weil sie eben als so der Prototyp von Götzendienern gelten. Das würde für heutige Einwohner nicht notwendigerweise gelten. Von daher ist es eben auch so gefährlich, wenn, was ja schon manche Leute tun, man diese Parallelen zieht.
Ja, danke.
Ja, ich denke, dann können wir uns dem Schma Israel, dem Höre Israel zuwenden. Das sind ja nur ein paar Verse im Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Und die enthalten eigentlich wichtige Gebote, die auch teilweise praktizierende Juden und Jüdinnen jeden Tag erfüllen. Und um das ein bisschen zu systematisieren, habe ich hier so als Hauptlinie die Auflistung der Gebote nach dem Sefer Chinuch, dem Buch der Erziehung, gebracht. Das ist eines dieser mittelalterlichen Kompendien, wo man Listen von aller Gebote, die in der Tora vorkommen, zusammengestellt hat. Und während andere Leute, wie zum Beispiel Maimonides, das in einer systematischen Zusammenstellung gemacht haben, geht der Sefer Chinuch nach der Reihenfolge des Erscheinens der Gebote in der Tora. Und von daher haben wir hier so alle Gebote, die mit dem Höre Israel zu tun haben, direkt hintereinander. Und dazwischen habe ich auch noch mal ab und zu ein paar andere Texte, die uns noch Dinge auch ein bisschen aktueller und prägnanter machen können, gebracht. Also das erste Gebot, das abgeleitet wird aus dem Höre Israel, ist das Gebot der Einheit Gottes. Und das wird hier so ausführlicher formuliert, dass uns befohlen ist zu glauben, dass er gepriesen sei, er es ist, der die gesamte Wirklichkeit hervorbringt. Herr von allem, einer ohne jeden Teilhaber, wie es heißt, höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist einzig. Dies ist ein positives Gebot, nicht nur eine Aussage, sondern die Bedeutung von höre ist, nimm diese Sache von mir an, sei dir ihrer bewusst, und glaube daran, dass der Ewige, der unser Gott ist, einzig ist. Zu den Einzelvorschriften dieses Gebotes gehört, was unsere Weisen seligen Angedenkens sagten, dass jeder in Israel verpflichtet ist, sich für das Gebot der Einheit Gottes töten zu lassen. Weil jeder, der seine Einheit gepriesen sei, er nicht bekennt, das Wesentliche leugnet. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit für Männer und Frauen. Und daran schließt sich gleich noch an das Gebot der Liebe zu Gott, das uns befohlen ist, ihn gepriesen sei er zu lieben, wie es heißt, du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben. Und dieses Gebot bedeutet, dass wir über seine Anordnungen und sein Tun nachdenken und nachsinnen, bis wir sie entsprechend unserer Fähigkeit erfassen und uns daran in der Fülle der Freude erfreuen. Und dies ist die Verpflichtung zur Liebe. Und so heißt es im Sifrei, dem halachischen Midrasch zu Deuteronomium, wenn es heißt, du sollst lieben, weiß ich nicht, wie der Mensch ihn lieben soll. Aber dann sagt die Schrift, es seien diese Worte, die ich dir heute befehle, in deinen Herzen. Dadurch wirst du den kennenlernen, der gesprochen hat und die Welt wurde. Das heißt, durch das Nachsinnen über die Tora wird sich ohne Zweifel die Liebe im Herzen festsetzen. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit für Männer und Frauen. Ja, und ein konkretes, drastisches Beispiel wegen dieser Anerkennung oder das Bekennen der Einheit Gottes und die Liebe zu Gott aussieht, haben wir in der Geschichte im babylonischen Talmud von dem Martyrium Rabbi Akivas. Rabbi Akiva ist einer von den wirklich ganz großen Rabbinen eben in dem 2. Jahrhundert anzusiedeln. Es gibt viele Dinge, die von ihm erzählt werden in der Torate, im Talmud. Zunächst mal, dass er 40 Jahre lang ein ungebildeter Hirte war und dass er sich dann verliebt hat in Rachel, die Tochter eines reichen Kaufmanns, der seine Tochter aber nur an einen Torah-Gelehrten verheiraten wollte. Und auch Rachel hat gesagt, ich heirate dich nur, wenn du Torah studieren gehst. Und dann ist Rabbi Akiva Torah studieren gegangen, nachdem sie haben vorher geheiratet, aber er ist dann eben gegangen und war 12 Jahre lang nicht zu Hause. Dann kommt er nach 12 Jahren als gelehrter Mann zurück, ist noch nicht bei seiner Frau im Haus gelandet und hört, wie seine Frau zu ihrer Nachbarin, die sie bemitleidet, dass sie als Strohwitwe lebt, sagt, wenn er gelehrt wird, kann er auch noch mal 12 Jahre gehen. Und Rabbi Akiva geht, ohne seine Frau gesehen zu haben. Und nach noch mal 12 Jahren kommt er wieder mit einem großen Kreis seiner Schüler, inzwischen wirklich einer der herausragendsten Rabbinen geworden. Und Rachel geht ihm entgegen, er hat sich die ganze Zeit nur mühsam überhaupt über Wasser gehalten. Und die Schüler wollen diese ärmlich gekleidete Frau schon abdrängen. Und Rabbi Akiva sagt, lasst sie, denn alles, was ich habe, habt ihr ihr zu verdanken. Sozusagen ihrer Bereitschaft sozusagen, auf mich zu verzichten. Und im Grunde genommen ist das so, diese Aufopferung Rachels für das Torah-Studium ihres Mannes ist eigentlich das Ideal vieler ultraorthodoxer Frauen heute, die eben den Haushalt führen, die Kinder großziehen, damit ihre Männer und auch noch arbeiten, damit ihre Männer Torah studieren können. Und dann war Rabbi Akiva eben nach der Legende lange Jahre einer der führenden Torah-Ausleger. Und von ihm wird auch erzählt, dass er nicht nur jeden Buchstaben, sondern sogar jede Verzierung am Buchstaben der Torah für irgendwas ausgelegt hat. Aber er hat dann eben um 132 rum sich dem Aufstand Bar Kochbas gegen die Römer angeschlossen, hat wohl in Bar Kochba den Messias gesehen und hat dann nach dem Aufstand wurde ja Torah-Studium und Beschneidung und andere wesentliche jüdische Gebote verboten. Und er hat sich davon nicht beeindrucken lassen und er hat also weiter Torah gelehrt und das ist im Grunde genommen, dass er dabei erwischt wurde, ist wohl der Grund für seine Hinrichtung. Wir haben keinen historischen Beleg, ob das wirklich so geschehen ist, aber das ist die Geschichte, wie sie der Talmud erzählt. Und das wird ja eben mit dem Gebot der Liebe zu Gott verbunden. Also es das heißt im babylonischen Talmud, im Traktat Brachot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Es wird gesagt, Rabbi Eliezer sagte, wenn es heißt, mit deiner ganzen Seele, wozu heißt es mit deinem ganzen Vermögen? Und wenn es heißt mit deinem ganzen Vermögen, wozu heißt es mit deiner ganzen Seele? Allein, wenn es einen Menschen gibt, dem sein Körper lieber ist als sein Geld, so heißt es mit deiner ganzen Seele. Und wenn es einen Menschen gibt, dem sein Geld lieber ist als sein Körper, so heißt es mit deinem ganzen Vermögen. Rabbi Akiva sagte, mit deiner ganzen Seele, sogar wenn er deine Seele nimmt. Die Stunde, da man Rabbi Akiva zur Hinrichtung führte, war gerade die Zeit des Höre Israel-Lesens. Und man riss sein Fleisch mit eisernen Kämmen. Er aber nahm das Joch der himmlischen Herrschaft auf sich, das heißt, er sprach das Höre Israel. Seine Schüler sprachen zu ihm, Meister, so weit. Er erwiderte ihnen, mein ganzes Leben grämte ich mich über den Schriftvers mit deiner ganzen Seele. Sogar wenn er deine Seele nimmt, indem ich dachte, wann bietet sich mir die Gelegenheit und ich will es erfüllen. Und jetzt, wo sie sich mir darbietet, sollte ich es nicht erfüllen. Er dehnte so lange das Wort einzig, bis ihm die Seele bei einzig ausging. Da ertönte eine Heilsstimme und sprach, heil dir, Rabbi Akiva, dass deine Seele bei einzig ausging. Die Dienstengel sprachen vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Ist das die Tora und das ihre Belohnung? Von den Sterblichen mit deiner Hand, o Herr, von den Sterblichen errette mein Leben. Also eigentlich hätte Gott ihn erretten müssen vor dem Martyrium. Er erwiderte ihnen, ihr Anteil ist im Leben. Darauf ertönte eine Heilsstimme und sprach, heil dir, Rabbi Akiva, du bist für das Leben der zukünftigen Welt bestimmt. in der Parallelstelle in einem anderen Talmud-Traktat in Menachot ist das Ende etwas weniger versöhnlich. Da ist nämlich eigentlich Mose ist da in Auseinandersetzung mit Gott, hat eben gesehen, was für ein großer Gelehrter Rabbi Akiva ist und sein Martyrium gesehen. Und dann sagt eben Mose zu Gott, Herr der Welt, das ist die Tora und das ist ihr Lohn. Er erwiderte, schweig. So ist es mir in den Sinn gekommen. Ja, sind dazu Fragen, Anmerkungen? Herr Smith.
Ja, ich wollte nur mal erwähnen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Gradwohl. Da finde ich bei ihm die Frage über dass Gott ist einzig. Da gibt er verschiedene Übersetzungen. Da fragt er am Ende, werden in diesem Satz zwei Aussagen gemacht oder nur eine? Und die finde ich eigentlich ganz spannend, weil es darum geht es jetzt, ist das eine ein Teil von was? Ist das, also, wie ich das verstehe, getrennt von der ersten Teil oder nicht? Also, das ist, was ich eigentlich mal erwähnen wollte. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder kennen.
Nein, das kenne ich jetzt nicht. Also wenn Sie kurz zusammenfassen können, was er da als die beiden Teile sagt.
Naja,
Oder ist das zu
ich
kompliziert?
glaube, ich kann gut sagen, soll gesagt werden, der Herr ist unser Gott und dieser Herr ist zugleich einer. Oder liegt der Akzent lediglich am Schluss? Fragezeichen. Es ist klar, dass der Herr unser Gott ist. Das braucht nicht betont zu werden. Verstehen Sie mich?
Ja.
Wichtig ist die Erkenntnis, dass dieser unser Gott der einzige Herr ist, den Israel der Israel dienen darf. Die Frage ist nicht zu entscheiden, da die Sprache angesichts des Fehlens eines dem Deutschen ist entsprechendes Verb beide Versionen zulässt. In jedem Fall wird der Außerordentliche des Herrn hervorgehen, im Sinn von Deuteronom 4,35. Dies würde dir gesagt, damit du wisset, dass der Herr, er Gott ist, dass der Gott, er Gott ist, keiner sonst außer ihm. Also,
Ja, das ist in der Tat, also die wirklich wörtliche Übersetzung und das wörtliche Verständnis dieses Verses ist in der Tat für mehrere Interpretationen offen. Eben, man könnte eben sagen, höre Israel, der Herr ist unser Gott, erstens sozusagen, und zweitens, der Herr ist einer, oder der Herr unser Gott, er ist einer. Und unter dem Strich würde ich sagen, kommt es auf selber raus, natürlich.
okay.
Aber es ist die Frage sozusagen, wie der Erkenntnisvorgang ist und wo die Betonung natürlich liegt.
Und in seiner Erklärung am Ende, da geht es dann, wie es jetzt ist, aber dann. Dann sagt er, das Doppelgebot wird auch gesagt im Markus. Und ich denke, viele Christen wissen nicht, dass das also aus diesem Doppelgebot aus dem Alten Testament kommt. Das erfahre ich auch immer, wenn ich das erzähle. Das ist dann ganz neu, wenn ich das erzähle. Ja, also.
Mein Gefühl ist so, dass die meisten Juden und Jüdinnen, die das beten, das schon eher so als einen Satz durchlesen. Und es wird auch gerade das Wort einzig oder einer wird auch immer besonders betont. Und so wie es hier ja auch in der Geschichte von Rabbi Akiva gesagt wird, dass er das Wort einzig gedehnt hat, das wird tatsächlich auch beim täglichen Lesen gemacht. Ich weiß nicht, ob das in Erinnerung an Rabbi Akiva ist oder um eben wirklich dieses Wort zu betonen. Und auch das weist darauf hin, dass zumindest so in der gängigen Auslegung die Betonung wirklich eher auf dem Einssein Gottes liegt.
Ja, aber ich finde es so interessant, dass Gradwohl das erwähnt und damit auch uns bewusst macht, wie man es liest.
Ja,
So.
das ist auf jeden Fall wichtig, auch diese unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten zu sehen, natürlich. Herr Müller, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, ich habe zwei Punkte zu diesem Text. Und zwar ganz oben im ersten Teil, in der ersten Passage, wird also mehrfach die Worte benutzt: Gebot, Anordnung, Verpflichtung, Befehl. Kann man jemand zur Liebe verpflichten? Und die zweite Frage ist: Das Schma Israel, das höre Israel, ist das Höre in unserem Sinne mit Gehorche gemeint?
Also fangen wir mit dem zweiten an. Ich denke nicht, es ist als höre wirklich wörtlich gemeint. Worum es hier dem Sefer Chinuch geht, es zu sagen, dieser Satz, höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist einzig, ist nicht nur eine Aufforderung, etwas zu hören, sondern auch eben, weil das Höre ein Imperativ ist. Dass daraus eine Verpflichtung wächst, das als Gebot zu sehen, eben Gott als den Einzigen zu bekennen. Aber das Höre bleibt letztlich Hören. Es geht da und natürlich dann dieses Gebot anzunehmen und es zu erfüllen. Und wenn hier viel gesprochen wird, natürlich von Geboten, von Pflichten, also das liegt einmal an dem Genre natürlich des Sefer Hachinuch, weil es ja eben um eine Auflistung der Gebote geht und wirklich gesagt wird, wozu man verpflichtet ist, was einem verboten ist. Und logischerweise die Verpflichtung zur Liebe, da ist eben wirklich die Frage, wie man Liebe definiert. Natürlich, wenn wir wie im landläufigen Sinn Liebe als eine Gefühlsäußerung sehen, die kann man natürlich nicht befehlen. Und wir werden auch, ich glaube, nächste Woche auch noch deinen Text von Leibowitz zu hören, der auch auf dieses Problem der Liebe in dem Sinne eingeht. Aber wenn man Lieben sieht als einen Versuch, sich Gott zu nähern und immer tiefer in seine Tora einzudringen, das ist schon etwas, was man verlangen kann, sozusagen. In diesem Sinne lieber als ein sich annähern.
Ja, danke, so kann man es stehen lassen.
Dankowski?
Ja, kurz noch dazu, falls mir noch so einfiel, das heißt ja dann in dem Zusammenhang auch, dass eben in der steten Beschäftigung mit der Tora und mit Gottes Willen eben auch so etwas wie Liebe aufkommt. So, also, womit ich sagen will, das ist natürlich nicht mit, es gibt alle möglichen Form von Zuwendung und Liebe mit allem zu vergleichen, aber sicherlich ist es auch, hat es dann auch eine gefühlsmäßige Qualität.
Ja, das ist sicher die Wunschvorstellung
Ja.
zumindest, dass das geschieht. Und ja, so ein bisschen spüre ich das manchmal selber, wenn ich Tora lerne, dass es zumindest ein Genuss ist, das zu tun und da schon auch ja, eine gewisse Gefühlsebene erreicht wird.
Sollte ja auch so sein. Ich habe noch eine Frage zu dem Ende der Martyriumsgeschichte von Rabbi Akiva, wo der Psalmvers auch zitiert wird: Von den Sterblichen mit deiner Hand, o Herr, von den Sterblichen errette mein Leben. Und dann die Antwort Gottes: Ihr Anteil ist im Leben. Wie ist das zu interpretieren, genau, oder wie interpretieren Sie es so im Blick auf eine Unsterblichkeitshoffnung vielleicht?
Ja, das ist, heißt ja auch dann durch die Heilsstimme, die also auch
Ja.
eine göttliche Stimme ist, die eben sagt, du bist für das Leben der zukünftigen Welt bestimmt. Also das ist für die Rabbinen schon selbstverständlich, dass es was in der hebräischen Bibel ja nicht so eindeutig ist, aber für die Rabbinen ist es selbstverständlich, dass es ein Leben in der künftigen Welt, in der Welt nach dem Tod oder in der Welt nach der messianischen Zeit, wie man das genauer definiert, ist nochmal eine andere Frage, aber die grundsätzliche Existenz der zukünftigen Welt wird eigentlich vorausgesetzt und damit kann eigentlich der Psalmvers aufrechterhalten werden, wenn eben der Beter darum bittet, dass sein Leben aus der Gewalt von Menschen errettet wird und wie Rabbi Akiva er eben stirbt. kann man halt sagen, das Leben ist insofern gerettet, weil man in der künftigen Welt noch Leben hat.
Genau, insofern ist ja kein Gegensatz mehr oder kein Widerspruch,
Ja.
sondern er hat sich eben
Ist
auf einer
sozusagen, wenn man es nicht
höheren
geschafft
Ebene
hat, in
erfüllt.
dieser Welt am Leben zu bleiben, hat man zumindest noch die Möglichkeit der künftigen Welt. Ja, dann gehen wir weiter mit dem nächsten Gebot, das aus dem Höre Israel abgeleitet wird, das Studium der Tora. Es ist ein positives Gebot, die Weisheit der Tora zu lernen und zu lehren. Das heißt, wie wir die Gebote erfüllen und uns von dem zurückhalten, was Gott uns verwehrt hat. Und auch die Vorschriften der Tora korrekt zu kennen. Und über all das heißt es, schärfe sie deinen Söhnen ein. Und unsere Weisen seligen Angedenken sagten, deine Söhne, das sind deine Schüler. Und jeder in Israel ist verpflichtet, Tora zu lernen, sei er arm oder reich, gesund oder von Leiden gequält. Und bereits unsere Weisen seligen Angedenken sagten, dass die Beschäftigung mit der Tora alle Glieder heilt. Und selbst ein Armer, der an den Haustüren bettelt, und ein Verheirateter mit Kindern sind verpflichtet, feste Zeiten für das Lernen der Tora zu bestimmen, tags und nachts, wie es heißt, und du sollst sie studieren, Tag und Nacht. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit, für Männer, aber nicht für Frauen, wie es heißt, eure Söhne und unsere Weisen seligen Angedenkens legten es aus und nicht eure Töchter. Und so ist die Frau auch nicht verpflichtet, ihren Sohn zu lehren, denn jeder, der nicht zu den zum Lernen Verpflichteten gehört, gehört auch nicht zu den zum Lehren Verpflichteten. Dennoch ziemt es sich für jede Frau, sich darum zu bemühen, dass ihre Söhne nicht Ungelehrte sein werden, obwohl sie nach der Vorschrift der Tora nicht dazu verpflichtet ist. Und sie wird guten Lohn für ihre Mühe bekommen. Und auch für die Frau, die Tora gelernt hat, gibt es Lohn. Und trotzdem ordneten die Weisen an, dass ein Mann seine Tochter nicht Tora lehren soll, weil die Frauen leichten Sinnes sind und mit ihrer beschränkten Einsicht die Worte der Tora zu leeren Worten machen. Ja, das sind natürlich Dinge, die wir heute schwer schlucken können. Und da haben natürlich auch eine Menge an jüdischen Feministinnen schon dran gearbeitet. So eine der ersten war vielleicht Regina Jonas, die erste Frau, die 1936 als Rabbinerin in Deutschland ordiniert worden ist, die eben auch in ihrer Examensarbeit zur Frage, ob Frauen Rabbinerinnen sein können, sich unter anderem auch mit dem Recht der Frauen, Tora zu studieren, auseinandergesetzt hat und auch diese rabbinischen Texte auseinandernimmt und eben zu solchen Behauptungen, dass Frauen leichten Sinnes sind etc. sagt, dass diese solche Aussagen keine halachische Kraft haben, sondern einfach die persönliche Meinung und vielleicht auch persönliche schlechte Erfahrungen bei einzelnen Rabbiner widerspiegeln, aber es eigentlich keine Rechtfertigung gibt, das heute aufrechtzuerhalten. Und es natürlich auch eine Sache ist, die sich sozusagen verewigt, wenn man Frauen nicht die Chance gibt, Tora zu lernen, werden sie auch sich nicht vertiefen können. Und das hat sich heute, zumindest in der modernen Orthodoxie, sehr geändert, wo also Tora-Studium für Frauen schon etwas ganz Selbstverständliches ist. Es gibt auch schon Tora-Schulen, wo Frauen Talmud studieren. Es gibt religiöse Mädchengymnasien, wo auch Abitur in Talmud zum Beispiel zum Teil gemacht wird. Also da sieht man auch noch mal, wie Dinge sich ja verändern können. Und wir sehen das gleich auch noch mal einen aktuellen Text. Dazu habe ich ein Beispiel der Tfilin, die gleich noch kommen. Dann haben wir das Kriyat Shma, eben das Gebot, wirklich diesen Text, das Höre Israel, morgens und abends zu lesen. Das uns befohlen ist, jeden Tag, abends und morgens, einen Vers aus der Tora, der in diesem Abschnitt enthalten ist, zu lesen. Und das ist, höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist einzig. Und über diesen Vers heißt es, und sprich von ihnen, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Zu den Einzelvorschriften dieses Gebotes gehört, was unsere Weisen seligen Angedenken sagten, dass die Verpflichtung auf den ersten Vers des Abschnitts aus der Tora stammt, wie wir gesagt haben. Aber die Weisen haben uns verpflichtet, drei Abschnitte zu lesen. Und das sind Höre Israel, in unser Text hier in Deuteronomium 6, 4 bis 9, Dann im nächsten Wochenabschnitt, und es sei, wenn ihr auf meine Gebote hört, Deuteronomium 11, 13 bis 21. Und der Text und der ewige Sprach in Numeri 15, 37 bis 41, der geht um die Schaufäden. Da hatten wir auch schon einen feministischen Text, auch als wir uns den Abschnitt angesehen haben. Und man beginnt mit dem Abschnitt Höre Israel, der das Gebot seiner, gepriesen sei er, Einheit enthält und das Gebot der Liebe zu Gott und des Studiums der Tora, die die große Grundlage bilden, von der alles abhängt. Und danach, und es sei, wenn ihr auf meine Gebote hört, mit der Verpflichtung auf alle übrigen Gebote. Und danach der Abschnitt über die Schaufäden, der ebenfalls eine Verpflichtung, sich aller Gebote zu erinnern, enthält. Ebenso gehört es zu den Einzelvorschriften dieses Gebotes, dass uns die Weisen verpflichtet haben, vor und nach dem Lesen einen Segensspruch zu sagen. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit, für Männer, aber nicht für Frauen, weil es zu den positiven Geboten gehört, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, von denen Frauen ausgenommen sind. Also das ist eine Kategorie, die sich im rabbinischen Judentum nicht so wörtlich in der Bibel findet, dass Gebote, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind, von Frauen nicht erfüllt werden müssen. Im Talmud gibt es da eigentlich keine Begründung für, sondern das wird als Tatsache hingestellt, und erst in späteren Zeiten kommen dann die Erklärungen, dass der Grund dafür ist, dass die Frauen sich ja um ihre Männer und ihre Kinder kümmern sollen, und von daher hat Gott ihnen weniger befohlen, was positive Gebote angeht. Und im Normalfall, dass sie nicht verpflichtet sind, heißt im Normalfall, wir werden gleich bei den Tefillin sehen, dass es ein bisschen schwieriger ist, was nicht verpflichtend ist, ist nicht verboten. Und von daher ist es schon auch für Frauen möglich, das Gebot zu erfüllen. Und ich denke, gerade das Lesen des Höre Israel, weil das eben Teil des Morgen- und des Abendsgebetes ist, zu dem Frauen grundsätzlich ja verpflichtet sind, wird es auch von vielen Frauen eingehalten. Und es gibt auch andere an bestimmte Zeit gebundene Gebote, wo es eigentlich relativ selbstverständlich ist, dass Frauen die erfüllen. Also nicht alle Gebote in dieser Kategorie werden de facto gleich behandelt. Und wir haben ja eben auch in den Erklärungen zu dem Lesen des Höre Israel im Grunde genommen einen Teil zum Aufbau des Gebetes, eben weil es eben heißt, du sollst dich beim Niederlegen und beim Aufstehen sollst du das sagen. Wäre also eigentlich nach Torah-Vorschrift, würde es reichen, wenn man morgens und abends nur diesen ersten Vers sagt: Höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist einzig. Aber nach rabbinischer Vorschrift sind das eben drei ganze Abschnitte aus der Tora. Und die sind auch noch umrahmt von Segenssprüchen, die Gott als Schöpfer, als Geber der Tora und als Erlöser preisen. Und das ist ein Teil der vor dem 18-Bitten-Gebet, das eigentlich so das eigentliche Gebet ist, gesprochen, und die beiden zusammen sind eigentlich der wesentliche Bestandteil des Morgens- und des Abendgebetes. Und ich habe ja auch noch dazu geschrieben, den ersten Satz der Mischna aus dem Traktat Berachot. Sozusagen so fängt die Mischna an, und das zeigt auch, wie rabbinische Literatur was überhaupt nicht Systematisches ist und eigentlich schon viel voraussetzt. Da geht es nämlich auch hier um das Gebot des Höre Israel zu lesen, und die Mischna fällt sozusagen mit der Tür ins Haus. Sie sagt, ab wann liest man das Höre Israel am Abend? Das heißt, man muss hier schon wissen, was das Höre Israel ist, und man muss wissen, dass es ein Gebot gibt, das am Abend gelesen werden soll. Und erst dann kann man zu der Frage kommen, wann denn genau soll man es am Abend lesen? Und dann kommt eben die Antwort von der Stunde an, in der die Priester hineinkommen, um ihre Hebe, also es ist die Abgabe von landwirtschaftlichen Produkten, die den Priestern gegeben wurde, zu essen, was im Groben und Ganzen heißt gegen Sonnenuntergang, bis zum Ende der ersten Wache, Worte Rabbi Eliezers. Die Weisen aber sagen bis Mitternacht, und Rabban Gamliel sagt, bis die Morgenröte aufsteigt. Und das Ganze wird dann im Talmud nochmal weiter diskutiert. Aber ich habe Ihnen mal so ein kurzes Beispiel gebracht, um zu zeigen, wie im Gegensatz zum Sefer Chinuch, was so einigermaßen systematisch die Sachen angeht, eigentlich die Mischna die Dinge mit ganz kleinen Details anfängt und eben eine Menge an Hintergrundwissen voraussetzt, um überhaupt zu verstehen, wovon sie redet. In gewisser Weise ist sie wohl eine Art von Protokollen, die man eben mitgeschrieben hat in den Diskussionen der Rabbinen. Ja, machen wir hier einen kurzen Einschnitt für Nachfragen, Anmerkungen. Frau Nankowski, haben Sie sich gemeldet oder ist die Hand einfach noch stehen? Ja.
Ja, ich habe mich gemeldet. Kurze praktische Frage. Hier ist ja immer von Lesen jetzt die Rede und ich stelle mir vor, wer damit groß wird. 365 Tage im Jahr liest man noch in des Wortes eigentlicher Bedeutung oder spricht man es irgendwann auswendig?
Natürlich kann man es auswendig.
Ja.
Es ist schon erwünscht, dass man sich den Text vor Augen hält dabei, also dass
Ja,
man es
ja,
nicht
ja.
wirklich ohne Gebetbuch liest. Das ist weniger üblich, außer wenn man irgendwo unterwegs ist und gerade keins zur Hand hat. Aber eigentlich ist der Gedanke schon, die Worte wirklich zu lesen und auch sie so auszusprechen, dass man sie zumindest selber hört. Was vielleicht auch noch mal ein bisschen die Chance verstärken kann, dass man wahrnimmt, was man sagt. Und auch der Gedanke ist auch schon, dass man sich wirklich bemüht, jeden Buchstaben hörbar und erkenntlich auszusprechen, also nicht einfach nur so runterzurattern. Aber es ist natürlich keine Frage bei Dingen, die man zweimal am Tag, 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr sagt, dass es nicht ganz so einfach ist, sich immer darauf zu konzentrieren. Und weil das auch den Rabbinen klar war, haben sie dann auch gesagt, also im Notfall, wenn man sich auf den ersten Satz konzentriert hat, reicht's. Aber es ist natürlich nie, es ist keine Frage, dass es nicht ganz einfach ist, bei einem sich immer wiederholenden Text wirklich jedes Wort immer wieder wahrzunehmen. Frau Herritsch, Sie hatten sich noch gemeldet.
Ja, ich habe so gedacht, das ist eine sehr starke Stelle, beziehungsweise sehr wichtige Hilfe, dieses Gebet höre Israel morgens und abends. Und auch eine wichtige Hilfe, eigentlich in die tieferen Lagen der Tora reinzukommen, was Sie eben sagten. Und ich habe so gedacht, das ist eigentlich auch eine Hilfe für ein Glaubensbekenntnis.
Ja, ich denke schon, also zumindest in Zeiten, wo es noch kaum gedruckte Bü oder keine gedruckten Bücher gab, was wir ja für die rabbinische Zeit voraussetzen können, und eben jeder, nicht jeder, keine schriftliche Tora und schon gar keine mündliche Tora vor sich liegen hatte, zumindest so einen zentralen Text zu haben und den man dann eben ja auch auswendig kann und den immer wieder zu lesen. Und wir sehen ja gerade jetzt hier auch in der Ausfaltung durch den Sefer HaChinuch, wie viel da wirklich hintersteht. Also man könnte wirklich fast sagen, eigentlich alles, was wichtig ist im Judentum, steht in dem Text drin. Und von daher ist das eben für Leute, die abgesehen davon auch vielleicht in ihrem Leben wenig Zeit haben, Tora zu studieren, wenn es zumindest diese drei Abschnitte, die sie immer wieder hören und zumindest auch die Chance bieten, immer wieder neu über das nachzudenken, was da drin ist. Herr Müller?
Diese wesentlichen Gebete, wie zum Beispiel das Schma Israel oder auch das Amida, das 18-Stunden-Gebet, werden die eigentlich auch gesungen gebetet? Sind die vertont worden?
Also die Amida, das 18-Bitten-Gebet, wird ja zunächst mal von jedem stumm gebetet. Und es wird dann nachher vom, es wird nachher vom Vorbeter wiederholt. Und nicht weniger für die Wochentage, weil man ja auch, man muss nachher zur Arbeit, man hat nicht jetzt wahnsinnig zur festlichen Ausgestaltung des Gottesdienstes Zeit, aber am Schabbat und Feiertagen gibt es dann in der Wiederholung des 18-Bittengebets durch den Vorleser, gibt es schon Passagen, die teilweise auch gesungen werden.
Ah,
und
ja.
Gerade auch zu Rosh Hashanah, Yom Kippur, wo die das nochmal besonders ausführliche Texte sind, da gibt es schon auch sehr feierliche Melodien. Bei dem Schma Israel ist es eigentlich weniger üblich. Also es ist meist schon sowas, was eigentlich mehr in gemeinsame Murmeln gelesen wird. Und es sind eher sogar die Reformgemeinden, die es eingeführt haben, eben den ersten Vers, das höre Israel, dass das wirklich zumindest gemeinsam von der Gemeinde laut gesprochen und manchmal auch gesungen wird. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eher ein gemeinsames Sprechen, das eigentlich jeder in seinem Tempo und an bestimmten Stellen fängt der Vorbeter das sozusagen ab, dass alle wieder an derselben Stelle sind. Aber da geht es schon eigentlich mehr darum, dass jeder das wirklich selber für sich liest. Da kommt ja auch so dieser Ausdruck, hier geht es zu wie in einer Judenschule, wo mit der Schule eben die Synagoge gemeint ist, wo eben in einer traditionellen Synagoge jeder für sich in gewisser Weise betet und man eben nicht nur die Stimme des Vorbeters, sondern die Stimmen von allen auch
Das,
hört.
Was gesungen wird da, ist das, was die Juden bezeichnen mit Nigun?
Ja, das sind dann die unterschiedlichen Melodien, die es dafür gibt. Da
Aber
gibt es
mit
auch durchaus
Text.
Internetseiten, da ist eine Menge, ja, natürlich die unterschiedlichen, in unterschiedlichen Ländern, die europäischen Juden haben andere Traditionen, wie es gesungen wird, als die Juden aus den
Ach so.
arabischen Ländern. Da gibt es auch nochmal,
Aber das ist unterschiedlich.
ja, da gibt es
Ja,
sehr viele
okay.
und auch natürlich zwischen der deutschen und der polnischen Tradition, zwischen der jemenitischen und der marokkanischen. Also da gibt es auch noch eine sehr, sehr große Vielfalt. Allerdings sind das schon meistens Dinge, die eigentlich durch Hören weitergegeben werden. Es gibt relativ wenig Noten dafür. Also das Lernen ist eigentlich mehr durch immer wiederholtes Anhören dieser Texte. Aber es sind schon Dinge und gerade eben auch an Feiertagen gibt es bestimmte Melodien, wo eine Gemeinde dann auch erwartet, dass genau diese Melodie gesungen wird, auch wenn es andere gibt, aber sozusagen das ist das, was jeder kennt und was man haben will und
Ja,
wehe dem
ja.
Vorbeter, der sich was anderes aussucht.
Das ist
Da gibt es schon viele Dinge, die doch irgendwo ganz tief drin sind und die auch in ihrem Gefühlsgehalt, das sind teilweise schon auch sehr, sehr starke Melodien, die auch etwas von dem Charakter des jeweiligen Festes dann wiedergeben.
Ja, wir wollen auch nicht, dass solche Kirchenlieder auf einmal neu vertont
Das ist ein
werden.
ähnliches
Das ist
Problem,
nun mal
ja.
so. Gut, danke.
Ja, dann wenden wir uns den Tefillin zu, die in Gebetsriemen. Die Tefillin der Hand an die Hand zu binden, wie es heißt, binde sie zum Zeichen auf deinen Arm. Und die Erklärung zu diesem Schriftwort ist, dass werden unsere Hände vier Abschnitte aus den Worten der Tora binden. Und sie werden Tefillin genannt, wenn sie mit Riemen festgehalten werden, wie wir es aus der Überlieferung haben. Und dies sind die vier Abschnitte. Zwei von ihnen am Ende des Wochenabschnittes kommen zu Pharao. Dies sind der Abschnitt Heilige mir jede Erstgeburt bis und bewahre diese Satzung zu ihrer Zeit für alle Tage, also Exodus 13, 2 bis 10, der in jeder genauen Torarolle ein eigener Abschnitt ist und wenn er dich führen wird bis zum Ende des Abschnitts, der abschließt mit, denn mit der Stärke der Hand führt er uns aus Ägypten heraus. Exodus 13, 11 bis 16 ist der zweite Abschnitt. Dass das hier so kompliziert im Übrigen beschrieben wird, liegt daran, dass die Einteilung in Kapitel und Verse natürlich spät und eigentlich auch christlich ist. Und von daher, also wenn die Rabbinen angeben wollen, was man liest, wird eben das erste und das letzte Wort genannt. Und man geht davon aus, dass die Leute wissen, was dazwischen steht und wo sie es finden können. Und dann, also das sind die beiden ersten Abschnitte, die in den Tefillin, in die Tefillin hineingelegt werden. Und dann eben, was wir jetzt hier haben, und am Ende des Wochenabschnittes, und ich flehte vor Gott, im Buch, dies sind die Worte, der Abschnitt höre Israel bis und deiner Tore, ist der dritte Abschnitt. Und dann im kommenden Wochenabschnitt, und es sei, wenn ihr, der Abschnitt, und es sei, wenn ihr auf meine Gebote hört, bis ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde ist der vierte Abschnitt. Diese vier Abschnitte werden auf ein Pergament geschrieben, das wie eine Torarolle vom Ende zum Anfang aufgerollt wird. Es wird in einen Kasten aus Leder gelegt und am Ende des Leders wird ein Riemen durchgezogen. Und man bindet dieses Leder, in dem die Abschnitte sind, an den linken Arm. Und wenn sie an den Arm gebunden sind, liegen sie dem Herzen gegenüber und man nennt sie überall Tefillin der Hand. Im Übrigen sind solche Tefillin, wie wir die heute kennen, gefunden worden aus der Zeit des Bar Kochba-Aufstandes, wo man also ziemlich sicher sagen können, dass im 2. Jahrhundert die schon so aussahen, wie sie heute aussehen. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit, für Männer, aber nicht für Frauen, weil es zu den positiven Geboten gehört, die an eine bestimmte Zeit gebunden sind. Wenn sie sie jedoch anlegen wollen, hält man sie nicht davon ab und sie bekommen Lohn dafür. Aber nicht denselben Lohn wie der Mann. Denn der Lohn dessen, dem etwas befohlen ist und der tut es, ist nicht wie der Lohn dessen, dem es nicht befohlen ist und er tut es. Und im Traktat Eruvin im Abschnitt Vetephilin findet, sagten unsere Weisen seligen Angedenkens, dass Michal, die Tochter Sauls, Tephilin anlegte und die Weisen sie nicht davon abhielten. Ja, bevor wir jetzt auf die Frage der Frauen angehen, zunächst noch die Tephilin des Kopfes, die sozusagen als ein eigenes Gebot gelten. Also normalerweise legt man natürlich die beiden am Arm und am Kopf gleichzeitig an, aber sagen wir mal, wenn jemand den Arm gebrochen hat und den Gips hat und deswegen die Tephilin am Arm nicht anlegen könnte, würde er trotzdem noch die Tephilin am Kopf anlegen. Tephilin auf den Kopf legen, wie es heißt, und sie seien zum Denkband zwischen deinen Augen. Und diese vier Abschnitte sind allen anderen Abschnitten der Tora vorgezogen worden, denn sie enthalten die Übernahme des himmlischen Königreiches und seine Einheit. Das Thema des Auszugs aus Ägypten, das den Glauben an Neuerungen in der Welt und das Wirken seiner Vorsehung in der unteren Welt als notwendig darstellt. Und dies sind die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Und daher wurde uns befohlen, diese Grundlagen jeden Tag zwischen unsere Augen und auf die Tafel unseres Herzens zu legen. Denn über diese beiden Glieder sagen die Naturwissenschaftler, dass in ihnen der Verstand wohnt. Und wenn wir jene Worte zum Gedächtnis auf sie legen, werden wir durch sie gestärkt und werden das Gedenken an seine Wege vermehren und das ewige Leben gewinnen. Das Lederkästchen des Kopfes wird in vier Fächer geteilt und in jedes wird einer der vier Abschnitte gelegt. Und die Stelle, an der die Tephilin des Kopfes, das heißt das Lederkästchen, in dem sich die vier Abschnitte befinden, angelegt werden, ist dem Gehirn gegenüber. Und das ist die uns überlieferte Erklärung von und sie seien zum Denkband zwischen deinen Augen, dass dies mit zwischen deinen Augen gemeint ist. Und wer sie wirklich zwischen den Augen anlegt, leugnet die Worte der Überlieferung. Ja, und jetzt eben eine moderne Diskussion zu der Frage, ob Frauen Tephilin tragen können oder vielleicht sogar sollen. Das habe ich hier zusammengestellt nach einem Artikel von Alisa Berger, die im Grunde genommen das nach der traditionellen Methode gemacht hat, wie eine halachische Entscheidung gefällt wird. Das heißt, man muss erstmal die alten Quellen bringen und sehen, was die sagen. Und einiges haben wir ja schon gehört. Und sie fasst es eigentlich so zusammen. Zunächst mal als wichtige Grundlage. Die Mehrheitsmeinung hält es für erlaubt, ein Gebot zu erfüllen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Aber für die Tephilin reicht uns das nicht, denn es tauchen da besondere Probleme auf. Und sie zitiert hier verschiedene Quellen, nicht ab dem Mittelalter, sondern erstmal die Tosafisten, die Talmud-Kommentatoren in der Generation nach Rashi im 12. Jahrhundert. Es gibt nämlich neben den Weisen, die das Sefer Chinuch erwähnt hat, die damit einverstanden waren, dass Michal, die Tochter Sauls, Tephilin getragen hat, gab es auch die, die das abgelehnt haben. Und die Erklärung der Tosafisten dafür ist, dass sie es taten, weil Tephilin einen sauberen Körper erfordern und Frauen nicht auf Sauberkeit achten. Warum auch immer. Elisa Berger geht davon aus, dass es hier nicht um die Unreinheit der Menstruation geht. Einfach auch durch die Sprache, die gebraucht wird, dass das wohl nicht das Problem wäre. Und dann könnte man ja auch sagen, Frauen, die noch keine oder nicht mehr Menstruation haben, für die gilt das Problem nicht. Dann haben wir eine andere Meinung von Rabbi Jesaja von Trani. Frauen sollen keine Tephilin tragen, weil es aussieht wie die Wege der Abtrünnigen, die die Worte der Weisen übertreten und die Quellen nicht so interpretieren wollen, wie diese es tun. Also sondern die Angst vor Neuerungen, könnte man sagen. Und das eben, wieso wollen die Frauen was tun, wo sie nicht verpflichtet sind? Zu sagen, das steht da, das kann zu einer Haltung führen, die im Grunde genommen die mündliche Tora nicht mehr respektiert. Dann haben wir den Shulchan Aruch, der natürlich wichtig ist, weil der für die Orthodoxie das heute bis heute verbindliche Kompendium ist, der eigentlich grundsätzlich nicht ausschließt, dass Frauen Tephilin tragen. Und der Shulchan Aruch in seinem Grundtext ist ja die Auslegung für die Juden der arabischen Welt, während die drei führenden aschkenasischen Autoritäten, deren Meinungen in den Shulchan Aruch hineingeschrieben sind, eben Rabbi Moses Isserles, der Levush und der Maharashal dagegen sind. Und damit wird es natürlich schon ein bisschen schwierig für die Aschkenasen. Andererseits haben wir den Masset Binyamin, der eigentlich für seine hochmoderne Argumentation hat, Frauen dürfen Tephilin tragen, weil dem Problem der Sauberkeit wichtigere Aspekte gegenüberstehen. Tfilin symbolisieren die Übernahme des himmlischen Jochs, das heißt der Verpflichtung auf die Gebote, und geben eine spirituelle Befriedigung. Und sozusagen, warum soll man den Frauen die Möglichkeit nicht geben? In der Orthodoxie haben wir heute zwei führende Rabbiner des 20. Jahrhunderts, Rabbi Moshe Feinstein, der in den USA gelebt hat, und Rabbi Judah Herzl Henkin, der in Jerusalem gelebt hat, die dem Verbot von Moses Isserles, dass Frauen keine Tefillin tragen sollten, folgen, während Rabbi Eliezer Berkowitsch, der von den USA nach Israel eingewandert ist, es erlaubt hat, eben basierend auf der heutigen Möglichkeit, für die nötige Sauberkeit zu sorgen. Nachdem Alisa Berger also alle diese Meinungen zusammengestellt hat, ist ihre Schlussfolgerung: in der heutigen Realität, in der Frauen in Torah und Halacha unterrichtet sind, glaube ich, dass man annehmen kann, dass sie das Gebot der Tefillin ernst nehmen werden. Die empirische Beobachtung orthodoxer Frauen, die Tefillin tragen, bestätigt diese Vermutung. Rabbi Judah Herzl Henkin schlug bei seiner Entscheidung, dass Frauen keine Tefillin tragen sollen, vor, dass Frauen sich stattdessen darauf konzentrieren sollten, ihre Verbindung zum Judentum auf andere Weise zu stärken. Ähnlich haben andere in verschiedenen Kontexten vorgeschlagen, dass orthodoxe Frauen ihren Glauben eher in intensivem Torah-Studium, was eigentlich auch für Frauen ursprünglich nicht gedacht war, als durch Änderungen auf rituellem Gebiet zum Ausdruck bringen sollten. Dies sind nützliche Vorschläge, wenn man gegen das Tragen von Tefillin entscheidet. Dennoch bringt eine Befürwortung einen Vorteil. Je mehr Möglichkeiten existieren, um die Verbindung zur Religion auszudrücken, desto mehr können Einzelne sich entscheiden, sich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren, die ihnen besondere spirituelle Befriedigung geben und für die sie eine spezielle Begabung haben. Torah-Studium mag nicht für alle passend oder ausreichend sein. Karitative Tätigkeit mag für manche Frauen ein wichtiger Punkt sein. Studium für andere, Gebet für weitere. Wenn Tefillin ein halachisch legitimer Weg sind, Religion zum Ausdruck zu bringen und Befriedigung zu erfahren, gibt es keinen Grund, sie als Möglichkeit für orthodoxe Frauen auszuschließen. Wenn man Leute bittet, einen orthodoxen Juden beim Gebet zu zeichnen, werden die meisten jemanden zeichnen, der Tefillin trägt. Die Person, die sie zeichnen werden, wird vermutlich ein Mann sein. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Tefillin ein Accessoire sind, das auf einzigartige und intime Weise mit jüdischem Gebet verbunden ist. Wie wir in diesem Artikel gezeigt haben, gibt es kaum halachische Gründe, jüdischen Frauen den besonderen Ausdruck jüdischen Glaubens, den Tefillin darstellen, vorzuenthalten. Ja, dann auch gerade als Anhang noch das letzte Gebot, das mit dem Höre Israel verbunden ist, das Anbringen der Mesusa. Eine Mesusa an den Pfosten unseres Hauses zu befestigen, wie es heißt, schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und deiner Tore. Und die Mesusa bedeutet, dass man zwei Abschnitte aus der Tora auf ein Pergament schreibt. Und dies sind Höre Israel bis und deiner Tore, eben Deuteronomium 6, 4 bis 9, und es sei, wenn ihr auf meine Gebote hört, bis über der Erde, Deuteronomium 11, 13 bis 21. Und man macht sie am Hauseingang fest. Dieses Gebot gilt an jedem Ort und zu jeder Zeit für Männer und Frauen. Ja, dazu Fragen, Anmerkungen? Herr Müller?
Zur Mesusa. Wird die Mesusa auch befestigt irgendwie, ich sag mal, im Auto oder auf Reisen oder sonst irgendwie als ein Zeichen des Schutzes, wie wir es zum Beispiel mit dem St. Christophorus machen? Der hängt ja viel.
Nein. Es wird sicher von vielen auch, es gibt ja auch Leute, die Mesusa küssen, wenn sie irgendwo ins Haus gehen. Also vom Phänomen her gibt es sicher viele, die der Mesusa diesen Schutzcharakter zuweisen, obwohl das eigentlich nicht Teil des Gebotes ist, wie wir hier sehen. Aber es ist eben klar, weil es heißt, schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und deiner Tore, dass es eben nur für Häuser und Stadttore gilt. Und in Israel ist es auch üblich, dass es das in Hotelzimmern gibt, was eigentlich nicht notwendig wäre, denn es ist eigentlich, eine Mesusa braucht man für einen festen Wohnsitz, und der ist definiert als ein Ort, wo man mindestens 30 Tage sich aufhält, was man in einem Hotelzimmer eher selten tun wird. Und in dem Sinne braucht auch streng genommen nicht mal eine Synagoge eine Mesusa, denn in einer Synagoge wohnt man ja nicht, sondern man betet nur in ihr. Aber de facto haben heute alle Synagogen eine Mesusa. Frau Dankowski?
Wollte man eine kurze persönliche Frage stellen, wie halten Sie es denn mit den Tefillin?
Ich lege sie seit einigen Jahren an. Und das war auch was ganz Besonderes, als ich so weit war. Ja.
Ja, das kann ich mir erahnen.
Gundula?
Hey.
Noch mal eine Frage zur Mesusa. Warum hängt die schräg? Ist das wirklich ein Kompromiss mit dem Sprichwort, der Haussegen hängt schief? Oder was steckt wirklich dahinter? Ich glaube nämlich diese Fabel nicht so unbedingt. Deswegen wollte ich jetzt die Gelegenheit benutzen, einfach mal danach zu fragen.
Also Tatsache ist, dass sie wirklich immer so schief gehängt wird. Ich habe im Moment ehrlich gesagt keine Begründung dafür im Kopf, aber meine Vermutung ist, dass diese Formulierung der Haussegen hängt schief eher, wenn überhaupt da was damit zu tun hat, was durchaus sein könnte, eher von dem Faktum, dass die Mesusa so hängend genommen worden ist. Aber wie gesagt, müsste ich noch mal nachsehen. Kann ich für nächstes Mal gucken, ob ich da noch vielleicht, ich habe ja einiges, einen Teil aus dem Sefer Chinuch natürlich auch weggelassen. Ich schaue noch mal nach, ob da was zu gesagt wird.
Gut, danke.
Herr Müller?
Warum muss die Mesusa gerade noch mal? Warum muss die Mesusa alle 7 Jahre kontrolliert werden?
Das gilt übrigens auch für die Tefillin, nicht nur für die Mesusa.
Ah.
Weil man sich Sorgen macht, dass die Schrift in diesen 7 Jahren vielleicht verblassen könnte. Das ist der Gedanke. Brigitte.
Ja, nochmal zu der Stelle, zu der Schlussfolgerung von Alisa Berger, die ich so besonders beeindruckend finde, dass es eben nicht darum geht, um was Generelles, sondern dass es bei ihr darum geht, um die Stärkung der Religion, wenn jemand das möchte und dazu eine Befähigung hat. Das ist ja unheimlich weit gedacht und eben als Stärkung. Und wenn man dann die Zehntausenden an der Klagemauer stehen sieht, die gegen die Frauen protestieren, die eben Tefillin anlegen, dann sieht man halt, wie schwierig das ist, so einen Gedanken in die Orthodoxie zu bringen, weil die Männer so absolut dagegen sind. Ja.
Ich finde auch, diese Argumentation ist ganz wichtig zu sagen, das ist nicht um unserer Selbstverwirklichung willen oder wir wollen ja nicht nur im politischen Kampf darum kämpfen, sondern es ist ein tiefes spirituelles Bedürfnis, das da ist. Und wenn es nicht verboten ist, gibt es keinen Grund, es nicht zu ermöglichen. Ja.
Ja.
Ja, dann haben wir noch einen, ich finde, spannenden Text von Nechama Leibowitsch, die unterschiedliche Verse aus unserem Wochenabschnitt miteinander verbindet und einerseits damit zeigt, wie sich in jeder Generation die Auslegung der Tora erneuert und zufällig, könnte man vielleicht sagen, sehen wir da auch noch mal, wir haben ja gesehen, wie das Martyrium Rabbi Akiva so als Ideal gezeigt wird, dass es in jüdischer Tradition auch durchaus eine kritische Sicht des Sterbens um der Einheit Gottes willen gibt. Ja, sozusagen das Motto, und da werden wir erst eigentlich gegen Ende Ihres Textes drauf kommen, ist eben der Text: Und ihr werdet von dort ihn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden. Das ist also eigentlich nach all der Androhung, dass man das Land verlieren wird, ins Exil gehen wird, wenn man die Tora nicht erfüllt, dann die Verheißung kommt und von dort sozusagen aus dem Exil hier werdet ihr Gott suchen und er wird sich finden lassen. Über den Bund, der am Horeb mit der ersten Generation der aus Ägypten Ausgezogenen geschlossen wurde, wird gesagt, dass er nicht mit ihnen geschlossen wurde. Die radikale Formulierung des Verses ist zu beachten. Es heißt in ihm nicht nur mit unseren Vätern hat er den Bund geschlossen, sondern es wird ausdrücklich gesagt, nicht mit unseren Vätern hat er den Bund geschlossen. Das heißt, die Tora wurde nicht einer Generation gegeben. Und so wird Mose vor seinem Tod sagen, sondern mit denen, die hier heute mit uns vor ihm, unserem Gott, stehen und mit denen, die hier heute nicht mit uns sind, schließe ich diesen Bund. Unsere weisen seligen Angedenkens legten im babylonischen Talmud Shavuot 39a aus: Wir haben nur die, die am Sinai stehen. Die kommenden Generationen, woher nehmen wir das sozusagen, dass sie auch die Tora bekommen haben? Die Schrift sagt, und die hier heute nicht mit uns sind. Das ist die Grundlage dafür, dass unsere Lehrer sagten, dass jeder von uns den Schwur ablegt und am Berg Sinai steht. Dies ist auch die Bedeutung der Worte unserer weisen seligen Angedenkens, die Rashi zu unserem Abschnitt anführt. Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen sein. Sie sollen in deinen Augen nicht wie ein alter Befehl sein, dem der Mensch keine Bedeutung beimisst, sondern wie ein neuer Befehl, dem alle entgegeneilen. Die größten Ausleger haben die Tora gelesen und zu ihnen sprechen gehört, sich an sie wendend, von ihnen verlangend, sie und ihre Generation warnend vor den Verführungen der Generation, sie und ihre Generation tröstend angesichts der Nöte der Generation, ihnen und ihrer Generation antwortend auf ihre Fragen und auf ihre Bedrängnisse. Stellen wir als Beispiel ein Thema aus unserem Abschnitt vor, Deuteronomium 4, 25 bis 29, und sehen wir, wie die Ausleger ihn in ihren Generationen gelesen und verstanden haben. Welchen Raum nimmt Vers 28 in dem Abschnitt der Verse 25 bis 29 umfasst ein? Und ihr werdet dort von Menschen gemachte Götter anbeten, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören, nicht essen und nicht riechen. Vers 25 spricht von Sünde, von Verderbnis durch Statuen und Bilderanbetung, während Israel im Land ist. Verse 26 und 27 sprechen von der Strafe, der Verbannung, der Zerstreuung unter die Völker. Worum geht es nach den drei vorangehenden Versen in Vers 28? Kehrt er zur Beschreibung der Sünde zurück oder setzt er die Beschreibung der Strafe fort? Vergleichen wir die Meinung zweier Ausleger in dieser Angelegenheit. Also dann ist erstmal Don Yitzhak Abarbanel, den wir auch schon öfter mal hatten, der wirklich ja auch eine ganz schwierige Biografie hat, eben einerseits, man könnte sagen, ein erfolgreicher, integrierter Jude war, der Finanzier war an den Höfen der Könige von Portugal, Spanien, Neapel und des Dogen von Venedig und der den katholischen Königen Ferdinand und Isabella auch noch ihren Krieg gegen die Muslime finanziert hat, aber sie doch dann 1422 nicht davon abbringen konnte, die Juden aus Spanien zu vertreiben. Und er selber ist natürlich auch der Vertreibung zum Opfer gefallen und dann eben nach Italien gegangen. Also jemand, der die Schwierigkeiten, die Höhen und Tiefen jüdischer Existenz wirklich am eigenen Leibe erlebt hat. Und das spiegelt sich natürlich auch in seinem Kommentar. Ja, und er schreibt also hier, und er erwähnte weiteres von ihrer Strafe, dass aufgrund der riesigen Nöte in der Verbannung viele dazu kommen werden, die Religion zu verlassen und von Menschen gemachte Gestalten anzubeten. Nicht, dass sie an sie glauben, sondern mit dem Wissen und dem Bewusstsein, dass sie Holz und Stein sind, die nicht sehen und nicht hören, dass sie diese Anbetung nur tun, um dem Tod zu entgehen. Und dies wird hier nicht als Sünde erwähnt, sondern als Strafe, dass dies für sie das größte Übel war, dass sie, während sie den göttlichen Glauben im Herzen erkennen und fühlen, mit ihrem Mund Götzen dienen und ihnen gegenüber mit ihrer Zunge lügen und dafür getötet werden. Und dann kommt der Biur aus dem 19. Jahrhundert, das ist der hebräischsprachige Torah-Kommentar, der der deutschen Bibelübersetzung von Moses Mendelssohn beigegeben worden ist. Den gibt es also zu den fünf Büchern der Torah und ist von unterschiedlichen Gelehrten verfasst worden. Also der vom Deuteronomium ist verfasst von Naftali Herz-Homberg aus Prag stammend. Und der schreibt dazu: Und aus der Bedeutung des Schrifttextes ergibt sich, dass er sie bestrafen wird. Meiner Meinung nach gibt es keine größere Strafe als diese. Und keine Plage und kein Leiden, die über den Menschen kommen, sind so schlimm wie diese böse und bittere Krankheit, dass die Seele in den Tiefen des Abscheus versinkt und der Mensch im Netz der Sünde gefangen wird, bis er ihm nicht mehr entkommen kann. Denn es gibt keinen größeren Schmerz der Seele, als dass sie ihre Schuld und ihre Revolte kennt und aufgrund der Gewöhnung an die Übertretung sich ihr nicht entgegenstellen kann. Und es gibt für diese Seele keine Heilung, bis sie sich mit all ihren Kräften anstrengt und stärkt, sich energisch von den Fesseln der Gewohnheit abzulösen. Sehen wir uns den Unterschied zwischen beiden an. Beide sind der Meinung, dass es sich um eine Strafe handelt, dass die Anbetung von Holz und Stein, dieses Mal verstreut unter den Völkern, eine Strafe für die Anbetung von Holz und Stein aus freier Wahl, solange sie noch in ihrem Land waren, ist. Vor den Augen Abarbanels, dessen Zeit, die Zeit des Taufzwangs und der Inquisition, immer wieder aus seinem Kommentar spricht, schwebt immer das Bild dessen, der aus Todesangst gezwungenermaßen in der katholischen Kirche vor heiligen Bildern niederkniet und zu ihnen betet. Er sieht die größte Strafe darin, dass Israel die Wahrheit kennt und versucht, sie zu verleugnen und in voller Kenntnis der Nichtigkeit des Götzendienstes zu ihm gezwungen wird, nur um dem Tod zu entgehen. Der Verfasser des Biur zu Deuteronomium jedoch, Naftali Herz Homberg, Schüler Mendelssohns, ein Kind des 18. Jahrhunderts, der in Westeuropa lebte, sieht vor sich den Beginn der Aufklärung und der Assimilation, die sich ausbreitet, die Generation erobert, die Herzen der jungen Leute in ihr Netz zieht, nicht mit Feuer und Schwert, sondern auf friedlichen Wegen, die sich von ihr gefangen nehmen lassen und sich eine Eintrittskarte für Europa und seine Kultur und für die Tempel seiner Götzen durch das Verlassen der Tora und der Gebote kaufen. Er sieht die größte Strafe nicht im Zwang, nicht in der Gewalt, nicht in der Todesfurcht, die den Juden zum Götzendienst bringt, sondern in dem Schmerz der Seele, dass sie ihre Schuld und ihre Revolte kennt und aufgrund der Gewöhnung an die Übertretung sich ihr nicht entgegenstellen kann. Eine Gewöhnung, die durch den Einfluss der Umgebung kommt, den Zeitgeist, die Mode, die Geistesströmungen und das allgemein Anerkannte. Jede Generation und ihre Form des Götzendienstes, jede Generation und ihr Schmerz. Und als ersten Schritt gibt es keinen anderen Rat, aus der Versklavung unter die Völker, unter die fremden Kulturen, unter die Anbetung menschengemachten Holzes und Steines herauszukommen, als den, der im Vers nach der Beschreibung der Strafe gegeben wird. Und ihr werdet von dort ihn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden. Denn du wirst nach ihm forschen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Wenden wir uns wieder Abarbanel zu und hören wir uns seine Auslegung zu diesem Vers an. Der Ausdruck, und ihr werdet von dort suchen, geht zurück auf das, was gesagt wurde. Und ihr werdet dort anderen Göttern dienen. Denn während sie wegen der Nöte und der Verfolgungen, wie ich erklärt habe, Götzendienst tun, werden sie von dort, das heißt aus demselben Götzendienst heraus, den sie wegen des Zwangs tun, ihn suchen und an ihn und seine Tora glauben. Und er versprach ihnen, dass sie ihn noch finden werden, wenn sie ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchen. Und wie gut heißt es, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Denn die zum Abfall Gezwungenen können keine Gebote einhalten, sondern das Wesentliche ihrer Suche nach ihm geschieht nur in ihrem Herzen und in ihrer Seele. Abarbanel wusste, dass Mose nicht nur zu der Generation derer, die ins Land kamen, gesprochen hat und die Tora sich nicht nur an sie wendet, sondern an jede Generation. Abarbanel wusste, in der Tora zu lesen und zu spüren, dass sie zu ihm spricht, dass sie auf die Plagen seines Herzens, die Nöte seiner Generation ausgerichtet ist. In seinem Herzen brannte die Schande des zum Abfall Gezwungenen und er war voller Erbarmen mit ihm, dass er nicht endgültig verstoßen werde. Er öffnet ihm eine Tor zur Umkehr und verspricht ihm im Namen der Tora, im Namen von Vers 29 in unserem Abschnitt, dass, wenn dieser Gezwungene ihn suchen wird, er ihn von dort finden wird. Von dort, wörtliche Ausleger werden von dort auslegen, als unter den Völkern, unter die er Israel zerstreut hat. Aber er legt von dort aus, als aus demselben Götzendienst heraus, den sie wegen des Zwangs tun. Von demselben fremden Ort aus, an dem der Gezwungene vor einem fremden Gott niederkniet. Selbst wenn er sein Tun und seine Lebensweise aus Angst vor dem Tod noch nicht ändert, sondern ihn nur in seinem Herzen und in seiner Seele sucht, wird er Sühne finden. Denn der Barmherzige erforscht das Herz. Ist dies der Wortsinn der Schrift? Sicher nicht. Aber ist nicht diese Art des Lesens in der Tora und das Hören ihrer Worte als ganz und gar an ihn, an seine Zeit, an seine Generation gerichtet, ein wahres Hören auf die Worte der Tora? Ja, soweit Abarbanel, der Biur und Nechama Leibowitz. Fragen, Anmerkungen, Gedanken? Frau Heretsch.
Wie wird das heute mit der Verehrung, also bei uns in der katholischen Kirche, evangelischen Kirche, von Heiligenbildern, Holzaltären gesehen und wahrgenommen?
Also für orthodoxe Rabbiner und Halacha-Entscheider ist es durchaus eine relevante Frage, ob man eine Kirche betreten darf und welche. Und ich erinnere mich, ich habe mal gelesen, gerade von demselben Rabbiner Henkin, der vorhin im Zusammenhang mit den Tfilin erwähnt wurde, der macht eine ganz genaue Unterscheidung zwischen protestantischen Kirchen, wenn in denen keine Heiligenbilder sind und keine Gemälde, dass man die, zumindest wenn gerade nicht gebetet wird, dort betreten darf, während das mit Kirchen, in denen es ja Heiligenbilder gibt, schon eher ein Problem ist. Also macht eine sehr, sehr detaillierte, spezifizierende Unterscheidung. Es gibt auch Versuche zu sagen, man muss erstmal verstehen, wie diejenigen christlichen Gemeinschaften, die Heiligenbilder, Ikonen haben, wie die denn selber die Bedeutung dieser Ikonen verstehen. Und im Grunde genommen sie auch nicht, oder zumindest sollte es nicht so sein. Persönliche Frömmigkeit ist immer noch eine andere Sache, aber ich denke, zumindest theologisch gesehen ist eine Ikone oder ein Heiligenbild ja nicht etwas, was man selber als heilig ansieht, sondern auch ein Mittel, sozusagen sich Gott zu nähern. Und wenn man das so verstehen würde und eben auch diese christliche Interpretation ernst nimmt, könnte man sich auch nochmal zu anderen Aussagen kommen. So wie es ja auch erstaunlicherweise in Synagogen aus der byzantinischen Zeit, die man hier im Land gefunden hat, Darstellungen auch durchaus von menschlichen Figuren manchmal gibt, obwohl das eigentlich verboten ist. Und es gibt auch die Erzählung von Rabban Gamliel, der in ein öffentliches Bad, ich glaube in Akko, ging, und in den römischen Bädern standen ja Götterstatuen. Und eigentlich hätte er da nicht hingehen dürfen, weil da eben die Götterstatue steht von Aphrodite. Und dann sagt er auch, die Aphrodite ist doch hier nicht da, sozusagen, weil sie angebetet wird, sie ist nur Schmuck. Und sozusagen in dem Sinne, in dem Moment, wo man sich gesagt hat, ja auch für die römische Kultur ist das schon lange nicht mehr etwas, was wirklich heilig ist, sondern man stellt sie als Verzierung dahin. Wenn das so gesehen wird, ist es für mich auch kein Problem. Und in dem auch meine Umwelt, wenn sie das auch nicht mehr so sieht, kann ich eigentlich sogar in meine eigene Synagoge bildliche Darstellungen hineinbringen. Also da gibt es schon auch eben auch jeweils zeitbedingte Auslegungen, wie man mit sowas umgehen kann. Herr Müller.
Naja, wir beten ja auch diese heiligen Bilder oder die Statuen nicht an, sondern die sind nur für uns ein Symbol eben des entsprechend Heiligen oder wer auch immer dargestellt ist. Aber auf der anderen Seite der Götzendiener der damaligen Zeit, also der Fremde, der hat ja auch niemals den Baum oder den Stein angebetet. Der hat ja auch nur da drin höchstens den Wohnort seines Gottes vielleicht angesehen, aber in den meisten Fällen noch nicht mal das, sondern er hat auch gesagt, Das ist entsprechend der Aphrodite, die er sich dann eben in irgendeiner Form vorgestellt hat. Aber er hat den Stein oder die Statue dann eben als Erinnerung, als Impuls an die Göttin oder an den Gott zu denken aufgestellt. Ja, also die haben
die Bäume
angebetet. Ja.
Das ist sicher religionsgeschichtlich ganz wichtig, dass auch gerade Jesaja hat ja auch diese ganz starke Polemik von Holzstatuen, also einen Teil des Holzes nimmt man zum Grillen und aus dem anderen macht man ein Götzenbild und solche Texte. Aber natürlich ist das eine Verzerrung auch der Religionen der damaligen Zeit, wie Sie eben sagten,
ja,
wo man wahrscheinlich auch eher niemanden finden wird, also zumindest nicht, wenn es sozusagen die offizielle Theologie war. Es kann natürlich immer sozusagen der Schritt da hinein, dann vielleicht auch doch dem Bild selber Macht zu geben. Die Gefahr besteht natürlich. Und vielleicht ist das so ein Grund, warum es auch der Bibel so wichtig ist, dagegen zu gehen. Aber gerade dieses Bewusstsein zu sagen, dass eigentlich jede Hochreligion zumindest eigentlich nicht wirklich Bilder anbetet, sondern sie als ein Mittel ansieht, hat auch einige Rabbinen dazu geführt, in der Moderne zu sagen, dass sie auch selbst den Hinduismus nicht als polytheistische Religion ansehen, sondern das auch als unterschiedliche Darstellungen eben eines Gottes ansehen, ja, was natürlich noch lange nicht alle Rabbiner unterschreiben würden, aber es gibt solche Auslegungen.
Ganz genau.
Frau Herret.
Also ich stelle mir diesen Übergang auch sehr schwierig vor, vom Judentum zum Christentum, also diese Zeit, also ich weiß nicht, 40, 60, 70 Jahre, dass das sowohl für Juden sehr, sehr schwierig war, aber auch für das aufbrechende Christentum, was dann ja auch schon in Teilen Symbole gehabt hat. Frage, behindert das den interreligiösen Dialog? Also aus meiner Sicht habe ich darüber so noch nie nachgedacht und sehe eigentlich keine Behinderung.
Also wie ich vorhin sagte, also wenn es um Dialog mit orthodoxen Juden und Jüdinnen geht, sind das schon Fragen, die gestellt werden, wie man eben mit Bildern in einer Kirche umgeht. Also das sind Themen, die auftreten. Und wie ich gerade so ein bisschen angedeutet habe, es gibt Dinge, damit umzugehen, denke ich, wo man auch eben mit gutem Gewissen zu der Schlussfolgerung kommen kann, dass sich eine Kirche betreten lässt und überhaupt auch einfach mal zu sehen, wie die Bilder christlicherseits verstanden werden. Aber ein Thema, das diskutiert werden muss, ist es sicherlich. Frau Dankowski?
Ja, nun ist das ja auch innerchristlich oder interkonfessionell eine ganz spannende Frage im Christentum, wie welche Konfession wie mit welchen Bildern umgeht.
Es hat auch Calvinisten gegeben, die heiligen
Statuen. Oh ja, es hat Bilderstürme gegeben und was es nicht alles gegeben hat. Ich wollte noch mal ganz kurz das Licht so auf diese Zeiten lenken, die hier unsere Autoren ja im Hintergrund haben mit den jeweiligen Erfahrungen und die wahrscheinlich ja die insgesamt eine unendlich lange Zeit des Leidens auch für das Judentum ausmachen, weil wir uns ja in Jahrhunderten bewegen, wo von religiöser Toleranz noch relativ wenig bis gar nicht die Rede sein kann. Also Juden und Jüdinnen werden gezwungen, in verschiedenen Ländern und Kulturen in der Ausübung ihres Glaubens sehr vorsichtig zu sein, beziehungsweise werden auch zur Konversion gezwungen. Und dann geht es um die Frage, wie hält man das aus, ne? So ist das bei mir angekommen. Und wenn das mit innerer Überzeugung verbunden ist, muss das in ein unendlich schwieriges Dilemma führen. Oft genug ging es um Leben und Tod, aber oft ging es natürlich immer darum, sage ich mal, von Angst getrieben zu sein und mit allen möglichen gesellschaftlichen Nachteilen bekämpfen zu haben. Auch Christen haben die Erfahrung gemacht und machen sie noch heute. Also von daher kann man sich da sicherlich auch nahe kommen. Aber es ist nun einfach schwierig, denke ich mal, für alle Menschen in so einer Situation überhaupt diesen Schmerz auszuhalten, diesen Gewissenskonflikt auszuhalten. Und ob es so ist, wie unsere Autoren hier sagen, im Einzelfall, das wage ich auch zu bezweifeln, einfach deswegen, weil Menschen sich schwer damit tun, über eine lange Zeit mit so einem Schmerz zurechtzukommen. Also wir suchen uns da seelisch auch eine Lösung, will ich mal sagen, indem wir uns auch Entlastung verschaffen. Bis dahin, ja, wie macht man das dann, nicht? Nach außen etwas sozusagen vorgaukeln und innerlich ganz anders denken oder sich verweigern oder wie das im Einzelnen ist, ganz schwierig.
Ja, das ist überhaupt keine Frage. Das ist eine enorme Belastung. Ich meine, die Alternative wäre halt gewesen, auszuwandern, so wie es eben auch Ababanel getan hat. Aber das ist natürlich auch eine enorm schwierige Entscheidung und sicherlich auch nicht einfach technisch für jeden möglich gewesen, woanders hinzugehen. Und natürlich, wir wissen, dass viele dieser Juden, die eben zum Schein zum Christentum in Spanien übergetreten sind, versucht haben, heimlich möglichst viele jüdische Gebräuche noch einzuhalten. Und das war, sie waren ja auch die Hauptopfer der Inquisition, gar nicht mal Juden, die offiziell Juden waren, sondern eben Christen, die noch weitere jüdische Bräuche eingehalten haben. Die sind von der Inquisition so grausam verfolgt worden, weil das eben nach christlicher Perspektive damals nicht denkbar war, dass jemand noch weiter Gebote einhält, wenn er getauft ist. Und das ist teilweise ist sowas wirklich über Generationen gegangen. Und erstaunlicherweise hat sich das auch teilweise eine, so dieses Bewusstsein, eine jüdische Vergangenheit zu haben oder noch irgendwie dazuzugehören, hat sich wirklich manchmal über Generationen gehalten. Und es gibt auch später noch Auswanderer, zum Beispiel die jüdische Gemeinde in Amsterdam oder in Altona, die sind gegründet worden durch Juden, die aus Spanien letztlich oder ausgewandert sind, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, Kryptojuden zu sein und dann eben einen anderen Ort gesucht haben, wo sie sich als Juden bekennen können. Und selbst jemand wie Maimonides, den wir ja als diesen großen Gelehrten schon kennengelernt haben, Maimonides ist wahrscheinlich mal für eine kurze Zeit offiziell zum Islam übergetreten, weil er nämlich sich in Marokko, wo er als junger Mann hingekommen war, unter einer relativ radikalen islamischen Dynastie wiederfand, die eben auch oft vor Auswanderung oder Übernahme des Islam gestellt hat. Er hat selber auch einen Text geschrieben, wo er eben auch ähnlich wie Ababanel hier eigentlich um Verständnis wirbt, dass man ja nach außen hin übertritt und versucht, soweit noch es geht, Gebote zu halten. Und schließlich hat er eben Marokko verlassen und ist nach einer kurzen Zwischenstation in Akko, hat er sich im auch muslimischen Ägypten niedergelassen, was eben eine tolerante muslimische Herrschaft hatte und konnte da dann als Jude und als großer Gelehrter und als Arzt auch am Hof des Sultans tätig sein. Aber selbst bei Maimonides stand auch diese Frage an. Herr Müller?
Wie wurde denn damals mit den Juden umgegangen, die eben wegen des kommenden Hellenismus, also den Umgang mit Griechen aus rein sportlichen Gründen, ihre Beschneidung operativ zurückgebildet haben?
Ja, man, das ist natürlich, was uns in den Makkabäerbüchern erzählt wird, dass letztlich der Aufstand der Torah-Treuen ausbricht, der sich einerseits gegen die hellenistische Herrschaft, aber auch gegen Juden, die eben auch ihr Judentum im Grunde genommen verleugnen, redet. Und das war vielleicht richtet. Und das war vielleicht so auch das erste Mal, wo es dieses Phänomen gab, dass es Juden gegeben hat, die sozusagen zu der anderen Welt, zu der Welt, in die sie Eintritt haben wollten, übergetreten sind. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das, ob man die noch in die Synagoge reingelassen hätte. Wahrscheinlich schon, denke ich mal. Aber mir ist noch nichts an Texten dazu untergekommen, muss ich sagen.
Naja, es war ja kein Abfall. Frage. Es war ja an für sich kein reiner Abfall vom Judentum, sondern es war nur die Teilnahme an den sportlichen Wettkämpfen.
Ja, also deswegen wäre mein Gefühl, dass man das natürlich einerseits scharf kritisiert hat, aber sie nicht aus der jüdischen Gemeinschaft deswegen ausgeschlossen hat, notwendigerweise.
Ja, okay.
Gut, dann denke ich, sind wir für heute zu Ende mit unserem Text. Und nächstes Mal geht es dann auch teilweise mit dem zweiten Abschnitt eben des Höre Israel-Lesens weiter. Und auch wieder noch, wie ich das so sehe, auch mit ein paar interessanten Texten wieder über die Frage der Herrschaft über das Land, die uns ja auch hier im Deuteronomium immer begleitet. Ja, dann wünsche ich eine gute Zeit. Bis zur nächsten Woche.